Beachte bitte unseren Disclaimer.
Werbung. Heute dabei NordVPN. Hast du Lust auf einen anonymen VPN-Zugang im Internet? Hier kannst du auswählen aus mehr als 5900 Servern in 60 Ländern. NordVPN ist dafür bekannt, dass sie mit den schnellsten VPN-Zugang der Welt bieten. Und es ist egal, ob du NordVPN bei Windows, Android, iOS, macOS oder Linux nutzt, sogar Android TV unterstützt NordVPN. Mit einem einzigen Klick bist du online sicher unterwegs, verpasst keinen Content mehr. Auch auf Reisen bleibst du ganz einfach virtuell zu Hause. Ich nutze es zum Beispiel ganz häufig auf meinen Dienstreisen, wenn ich nämlich dann auch streamen will aus dem Ausland. Hol dir jetzt deinen exklusiven NordVPN-Deal unter www.nordvpn.com/Aktienbuddies und teste risikofrei mit 30 Tagen Geld-zurück-Garantie NordVPN. Und dazu gibt es auch noch bei allen 2-Jahres-Plänen 4 Monate kostenlos, aber nicht umsonst obendrauf. Ich wiederhole, nordvpn.com/Aktienbuddies. Den Link findest du natürlich wie immer auch nochmal in den Shownotes. Werbung. Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies von MVI. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 215, Die Strategie der Profis. Nachdem wir gesehen haben letzte Woche, wie sich die Depots der Profis verändert haben, schauen wir doch mal auf die Strategie und welche Gemeinsamkeiten sich dahinter verbirgen.
Vier simple Sachen habe ich gelesen, was sie gemein haben. Das werden wir dann nochmal besprechen. Marcel, es ist kalt draußen. Der Winter ist da. Es ist Mittwoch, 16.30 Uhr, der 22. November. Am meisten freue ich mich natürlich wieder auf die nächste Woche. Ich habe heute schon eine Aktie gekauft. Welche das ist, erfahrt ihr heute noch. Ich muss es ja sagen, also bleibt auf jeden Fall dran. Nächste Woche dann Depotrückblick. Heute bleibt bitte dran. Wir ziehen den Gewinner des Gewinnspiels der Novo Nordisk Aktie. Ja, also es haben ungefähr, ich glaube, 140, 150 Leute teilgenommen. Die Chance zu gewinnen war 1 zu 150. Lohnt sich auf jeden Fall. Spannende Sachen haben wir mit dabei. Soll ich einmal ganz kurz sagen, was ich mitgebracht habe? Also, wir sprechen natürlich über Microsoft, Delivery Hero. Dann schauen wir uns bei Evergreen an, was da los ist. Dann gibt es die Frage der Woche. Da haben wir dann nochmal ein Feedback, auch sozusagen von Now. Ich habe Renault zu meinem Top der Woche gemacht und Heizungen zum Flop. Nicht, weil es jetzt kalt wird. Thema der Woche, wie gesagt, die Strategie der Profis. Investmentidee der Woche. Deine Spekulation von letzter Woche ist jetzt meine Investmentidee und ich habe auch heute hier investiert, nämlich Air Products, um das schon mal vorwegzunehmen. Und dann schauen wir nochmal, was uns die nächsten Tage erwarten wird. Was hast du uns denn heute so mitgebracht?
Ja, spannende Quartalszahlen sind diese Woche ja schon geschehen. Außerdem gibt es eine Übernahme seitens eines Private Equity Konsortium. Mhm. Wir werfen einen Blick auf die Landwirtschaft und ganz speziell natürlich auf die Aktie von dir. Außerdem ein Top der Woche ist ein Unternehmen, welches auch die Community sehr interessiert am Ende des Tages. Und außerdem gibt es ein Desaster, welches weiterhin ein Desaster ist und bleibt.
Ich habe meine Spekulation schon gewonnen, ne?
Ja, das stimmt.
Ich würde dich jetzt bitten, nicht lang schnacken und
rein die Quartalszahlen.
Wie war es denn?
Ja, also ich fange mal mit Zoom an. Klar, viele warten auf Nvidia. Ich würde sagen, mit Zoom beginnen wir. Denn Zoom hat tatsächlich die Erwartungen stark übertroffen. Das muss man einfach so festhalten. Man hat 21 Dollar Cent die Aktie überboten. Also sprich auf 1,29 ist man gekommen. Das ist schon ziemlich deutlich. Man hat im Wachstum umsatzseitig noch 3,6%. Nicht viel, aber dafür, dass sie ja diese Einmaleffekte der Corona-Zeit hatten, doch schon sehr, sehr gut. Man übertrifft also hiermit auch die Erwartungen um 20 Millionen US-Dollar. Und was ich super spannend finde daran, ist, dass sie 220.000 Kunden zählen mittlerweile. Das sind nochmal 5% mehr als im Vergleichsquartal letzten Jahres. 3.730 Kunden kommen auf einen Umsatz von über 100.000 Dollar bei Zoom. Und das sind tatsächlich 13% mehr. Also man wächst auf der Seite sogar noch stärker als auf der Gesamtkundenseite. Das ist auch erfreulich für Zoom. Und was mir auch gefällt, muss ich sagen, der Ausblick für das Geschäftsjahr, also folgendes Geschäftsjahr, ist tatsächlich recht gut. Auch etwas über den Erwartungen mit 4,51 Milliarden Dollar. Der Gewinn mit 1,74 kann sich auch sehen lassen. Und je Aktie sind es 4,9 Dollar statt 4,66, was zuvor erwartet war. Das heißt, man hat die Aussichten hochgehoben und dazu noch 6 Milliarden Dollar Cash in der Bilanz. Also ich finde, man ist gut aufgestellt für die Zukunft. Und sie haben ja auch schon einige Übernahmen getätigt. Insofern gut, dass sie dann trotzdem noch 6 Milliarden Cash haben. Und damit kann man sicherlich auch noch was anfangen. Also ich glaube, jetzt muss ich ja sagen, Zoom ist ja mittlerweile auf der Bewertung wieder, wie sie noch vor Corona an die Börse gekommen sind. Also sind ja wirklich
Wahnsinn.
Genau auf diesem Level wieder gelandet. Und ich glaube, dass man hier zumindest so ein, ja, aktuell eher ein Average Grower hat für die nächsten Jahre auf einem doch eigentlich sehr soliden Bewertung, wie ich finde.
Ja, aber irgendwie, es ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich wiederhole mich. Ja. Es ist das für mich das beste Produkt in der Kommunikation. Wir machen ja auch sämtliche Interviews, auch immer über Zoom, selbst wenn wir remote aufnehmen. Zoom, wir bezahlen sogar auch gerne dafür. Und das ist ein cooles Produkt. Die Qualität stimmt, das passt alles so gut. Aber irgendwie, ich sag's immer wieder, die müssen übernommen werden. So eine Salesforce oder so sollte die übernehmen und dann allen Salesforce-Kunden zur Verfügung stellen, etc. Also die sind halt so, ja, medium rare, würde ich sagen, ja. So ein bisschen blutig, aber schmeckt schon trotzdem, wenn es gut gemacht ist. Und das ist es.
Ja,
aber absolut. Es, ja.
Und Börsenwert von 20 Milliarden Dollar stehen jetzt hier dahinter, bei den, ja, wie gesagt, 4,5 Milliarden Umsatz, die zu erwarten sind fürs kommende, ja, Jahr. Die Bewertung, wie ich finde, immer noch völlig in Ordnung. Klar, das Wachstum lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig, aber die Fantasie fehlt. Und ich glaube, das ist das, was auch hier die Börse spielt, dass man hier einfach nicht genau weiß, wo es mit diesem Unternehmen hingeht. Vielleicht auch das ein Punkt, den du hast, dass man sagt, okay, vielleicht wird es eine Übernahme geben. Ich bin gespannt. Schlecht aufgestellt sind sie auf jeden Fall schon mal nicht. Gestern Abend, also sprich zum Dienstagabend, ja, war es soweit. Die Nvidia-Zahlen kamen raus und die waren natürlich heiß ersehnt. Und man muss ja sagen, die Nvidia-Aktie hat ja richtig zugelegt zuletzt und ging in Richtung 500 Dollar und ist dort ja auch in die Quartalszahlen in den Abend hineingegangen. Wahnsinnige Bewertungen, keine Frage, extrem hoch und damit natürlich auch schwierig, die Erwartungen irgendwo auch gerecht zu werden. Also man wusste, dass die, ja, die hochgesteckten Ziele auch wieder übertroffen werden und das ist auch der Fall. Am Ende sind es gerade im Gewinn 63 US-Dollar mehr als erwartet auf 4,02 US-Dollar und der Umsatz lag, sage und schreibe, 205,6% höher als im Jahresvergleich und damit 2 Milliarden über den Erwartungen, die ja ohnehin schon hochgesetzt wurden im letzten Quartalsbericht. Also Hut ab, man hat natürlich Wachstumsraten breit auf dem Unternehmen. Im nächsten Quartal wird man 20 Milliarden Umsatz machen wollen. Das ist auch schon heftig, wenn man überlegt, dass die vorher 17,8 Milliarden erwartet waren. Also hier hat man auch wieder die Erwartungen hochgeschraubt. Trotzdem rechnet man mit einem erheblichen Rückgang in China. Das hat es hat auch Baidu zum einen kommuniziert und auch ein paar andere chinesische Firmen, dass sie sich schon mit ausreichend Nvidia-Chips eingedeckt haben aktuell. Und natürlich auch die Restriktionen für die Halbleiter, die US-Regierung im Namen von Biden natürlich dann auch erhoben haben. Aber, und das ist das Spannende, das wird durch andere Regionen aufgefangen und wettgemacht. Das ist auch heftig, das muss man auch erstmal so auf der Zunge zergehen lassen. Darüber hinaus gibt es noch die Gaming-Sparte mit 2,86 Milliarden Dollar, auch ein bisschen mehr als erwartet. Also auch da mehr Wachstum, Rechenzentren 14,5 statt 12,8 Milliarden. Also hier lag man ordentlich drüber. Vielleicht auch ein Hinweis Richtung Supermicrocomputer. Und Bruttomarge mit 75% statt 72% ist natürlich auch ziemlich heavy. Aber die Aktie ist unverändert. Natürlich gab es dann ein paar Gewinnmitnahmen, gerade auch, weil die 500-Dollar-Marke einen Widerstand darstellt, der jetzt schon mehrfach gescheitert ist. Das Allzeithoch eigentlich zum Greifen nah, aber es ist halt, wie ich finde, no room to run. Hier die Bewertung sehr, sehr hoch. Selbst wenn man den Markt so positiv überrascht, sind hier Gewinnmitnahmen wahrscheinlicher als jetzt nochmal eine weitere Rallye auf kurzfristiger Sicht. Ich glaube, hier muss man erstmal eine Weile reinwachsen in diese Thematik.
Du hast ja auch einen Teil der Gewinne gestern realisiert, genau, richtig?
Kurz vor den Quartalszahlen war es für mich die rationale Entscheidung. Was heißt rational? Es hat lange gedauert, bis ich mich entschieden habe. So, ich glaube, eine halbe oder 20 Minuten bevor die Bekanntgabe war, habe ich dann
natürlich nach dem auch Münzwurf.
Ja, also nach dem Motto, weil es ist natürlich, ja, auf der einen Seite schneidet man sich natürlich in den Zinseszinseffekt. Andererseits, die Bewertung ist so super hoch. Und wenn es schon beim letzten Mal so war, dass die deutlich höheren Aussichten nicht mehr eingepreist werden, die Aktie quasi, naja, zumindest stabil blieb, was ja schon mal gut ist. Auch jetzt muss man sagen, Reaktion nach wie vor in Ordnung. Nur, wie viel Luft ist nach oben? Und ich glaube, das ist aktuell so ein bisschen das Thema. Deswegen habe ich das Chancen-Risiken-Verhältnis mal wirklich rational betrachtet und auf der anderen Seite natürlich hohe Gewinne, die ja auch steuerfrei waren, weil man nach hier und da natürlich Verluste hatte, die man eh wieder ausgeglichen hat. Und insofern tut es jetzt nicht weh. Ein Viertel der Position habe ich abgegeben. Das heißt, es bleibt noch weitere große Portion im Depot.
Ich glaube tatsächlich, hier ergibt sich langsam mehr Risiko, also mehr Downside als Upside. Und ich sehe hier, was du gerade gesagt hast, also man rechnet mit einem erheblichen Rückgang in China und dann aber dieses Aber wird durch andere Regionen aufgefangen. Und ich glaube, die Hausaufgabe wäre jetzt mal für jeden, und das sollte es einem auch wert sein, wenn man hier auf ordentlich Gewinn sitzt, mal zu gucken, was sind denn die anderen Regionen? Und traue ich das diesen anderen Regionen auch zu, ja? Also wie groß ist die Kaufkraft, wie viele Menschen leben in diesen Regionen etc.? Ich wäre mir da nicht so sicher, weil ich bin mir ziemlich sicher, wenn die anderen Regionen das nicht auffangen können, dann wird diese Aktienkammer schön fallen wie ein Stein. Also ich habe es vorhin schon zu dir gesagt, ich kann das total verstehen, ein Gewinnmitnahmen ist noch nie jemand gestorben. Tut natürlich weh beim Zinseszins, aber ich glaube, wenn hier manche wirklich so eine Rallye mal mitgemacht haben von $10 bis auf $500, dann, ach, ja, also wäre ich jetzt investiert und hätte das so mitgenommen, ich wäre jetzt raus. Jetzt hier die Aktie, nicht positiv, nicht negativ, du hast es gerade schon richtig gesagt, fundamental ist sie deutlich überbewertet, es könnte auch lange dauern, bis die Aktie da wieder reinwächst, ja, also, und jetzt, ob ich meine Hoffnung in andere Regionen legen wollen würde.
Naja, was er damit meint, ist natürlich, dass in Europa sehr viel investiert wird, auch USA, also der CEO hat das ja gesagt und ihm vertraue ich tatsächlich sehr, weil er hat bisher, der ist dem Markt immer transparent begegnet, also Huang, wir sprechen von Huang, dem CEO von Nvidia. All das, was er gesagt hat, war immer auch konservativ, sprich es wird meistens dann trotzdem noch pulverisiert, obwohl die Erwartungen hoch waren, also er ist kein Blender. Deswegen würde ich Ihnen das zutrauen, dass wenn er sagt, dass die Investitionen in China, die jetzt, ich sag mal, deutlich weniger werden an anderen Ecken als Südamerika, ne, natürlich auch in Amerika selber, beziehungsweise auch in Europa dann auch aufgefangen werden. Ich glaube, das ist nicht allzu utopisch, das zu schaffen. Dennoch ist das natürlich erstmal etwas, wie du schon sagst, schwierig.
Was man auch nicht unterschätzen darf, ist, Ende des Jahres schauen sich die Portfolio-Manager auch nochmal ihre Fonds an.
Also wie wir gerade. Also
genau.
Wie ich gerade.
Und bereinigen dann tatsächlich auch vieles. Weil sie sagen, hier ist es richtig gut gelaufen in dem Jahr, jetzt nehme ich mal doch nochmal Gewinne mit für meine Anleger etc., damit ich mich nächstes Jahr, damit ich auch keine bösen Überraschungen zwischen den Feiertagen habe, also das ist tatsächlich so. Deswegen denkt einfach mal drüber nach.
Ja, ein letztes Wort dazu, ich glaube, man erkennt schon, wenn man in ein anderes Unternehmen solche starken Aussichten präsentiert hätten und dann noch so starke Zahlen, wäre jedes Unternehmen, jede Aktie mindestens 10, 20, vielleicht auch mehr Prozent nach oben geschossen innerhalb des, also direkt nach der Börse, nach dem Börsenschluss, nach der Bekanntgabe der Zahlen. Und das ist bei Nvidia jetzt zum zweiten Mal nicht der Fall. Das heißt, auch hier sind einfach die Käufer so ein bisschen am Rande, beziehungsweise alle schon bedient. Ja, also sprich, jetzt muss man erstmal abwarten. Ich glaube, hier reinzusteigen wäre gerade wirklich fatal und unnötig. Ich glaube, die Aktie macht immer mal den Riesenschritt zurück durchaus. Das ist auch der Grund, wo ich nochmal nachgekauft hatte, was ich ja, ich sag mal, letztendlich auch wieder vergoldet habe. Und insofern, hier tut wahrscheinlich erstmal die Eile keine Not.
Wo irgendwo Eile geboten war, war letzte Woche, ich konnte das gar nicht alles so glauben, was da bei OpenAI passiert ist.
Ein Roter rüber, ne? Also Wahnsinn.
Unfassbar. Aber die neueste Meldung ist jetzt tatsächlich, OpenAI holt Sam Altman wieder zurück in die Führungsspitze und bekommt auch einen neuen Verwaltungsrat. Was war passiert? Ende letzter Woche hat man überraschend Altman zusammen mit dem ehemaligen Präsidenten des ChatGPT-Herstellers Greg Brockman entlassen. Und am Montag wurde der ehemalige Twitch-Chef Emmett Shahir zum Interimschef ernannt. Während Altman dann ankündigte, er werde jetzt zu Microsoft wechseln, um dort die Forschungsabteilung aufzubauen. Was passierte ist, dass 700, also geschätzt wurden 700 der 770 Mitarbeitenden von OpenAI würden ihm folgen. Das bedeutet eigentlich, kannst du zumachen.
Ja,
kannst du wirklich zumachen. Und jetzt diese ganze Rolle rückwärts. Dieses Unternehmen ist ja angeblich mit $90 Milliarden bewertet. Unfassbar. Und man muss ja ist wirklich sagen, wusstest du, also sie haben ja eine kostenlose und eine Bezahlvariante. Sie haben jetzt tatsächlich die Bezahlvariante erstmal geschlossen, weil sie so viel Nachfrage haben, dass sie diesem Ansturm gar nicht hinterherkommen.
Ja.
Für mich zeigt das auch wieder, dass Microsoft so der Einzige ist, der wirklich groß mit diesem AI-Thema, jetzt nicht Nvidia etc. oder die Chiphersteller, aber wirklich so als Softwareunternehmen, was richtig Kohle schon verdient mit diesem ganzen AI-Thema. Und Altman hat auf der Plattform X geschrieben, alles, was ich in den vergangenen Tagen getan habe, diente dazu, dieses Team und seine Mission zusammenzuhalten. Der Microsoft-Chef Said Nadella schreibt,
Satya Nadella
schreibt, mit dem neuen Verwaltungsrat und Zatschas Unterstützung freue ich mich darauf. Ach nee, er schreibt das dann noch, ja. Also mit dem neuen Verwaltungsrat und Zatschas Unterstützung freue ich mich darauf, zu OpenAI zurückzukehren und auf unsere starke Partnerschaft mit Microsoft zu bauen. Brookman ist auch wieder mit dabei und der CEO von Microsoft schreibt, wir glauben, dass dies ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer stabileren, guten, gut informierten und effektiven Führung ist. Für mich gibt's hier nur einen Gewinner und das ist Microsoft. Die werden wahrscheinlich, denen gehören ja 49%. Sie sollen ja laut Hörensagen auch sehr überrumpelt gewesen sein von diesem Move des Verwaltungsrats. Und ich glaube, dann hat's da richtig gedonnert am Wochenende.
Ja,
das wird da richtig gedonnert haben, ja. Und Microsoft, glaube ich, hat jetzt mehr Macht denn je in diesem Startup und eigentlich gehören ihnen mehr als 49%. Bin ich ziemlich überzeugt und deswegen, seht ihr es auch hier auf YouTube, habe ich als Thema 2 natürlich Microsoft das Logo auch mitgenommen, weil für mich ist Microsoft hier der ganz klare Gewinner von diesem ganzen Desaster, was da schon wieder passiert wäre, weil am Ende hätten sie sogar eigentlich relativ günstig, nämlich, sie haben, glaube ich, damals wie viel investiert?
Irgendwie 10, ne?
Bis 10 Milliarden. Hätten sie eigentlich fast komplett OpenAI bekommen, was aktuell mit 89 Milliarden bewertet ist. Die Aktie von Microsoft ist ja unfassbar, ja? Also in den letzten 10 Jahren 25,86% im Schnitt pro Jahr Rendite. Du bist investiert, ich bin investiert und ich denke auch gar nicht daran zu verkaufen. Ich finde sie im Moment ein bisschen teuer, also neu einsteigen, schwierig, vielleicht über einen Sparplan. Vom Enterprise Value von der Bewertung zum EBIT her sind sie im Moment so an der oberen Spanne. Sie sind auch immer mal günstiger zu haben. Ich glaube, das ist jetzt aber auch, wenn man die Aktie noch nicht hat, vielleicht auch der perfekte Moment, wenn man überzeugt ist, unbedingt einsteigen möchte, hier einen langfristigen Sparplan zu starten. Vielleicht so auf Sicht von 2-3 Jahren.
Ja, absolut, gehe ich mit. Ja, was ein Ritt. Es ging auf und ab im Prinzip bei der ganzen Story und ein paar Worte dazu. Ich glaube, es ist wirklich jetzt ein idealer Weg gefunden wurde, das ganze Thema irgendwo abzubilden. Denn man muss ja eins sagen, wenn die Mitarbeiter alle zu Microsoft gegangen wären, wäre das natürlich kostentechnisch ein ziemlich großes Problem, weil man einfach extrem hohe Kosten plötzlich aufwenden müsste für einen ziemlich starken Personalzulauf auf höchster Expertenebene. Das darf man nicht vergessen. Das heißt, gut, dass er wieder zurückgegangen ist zu OpenAI, was im Prinzip sich dann dadurch dieses ganze Konstrukt selbst finanziert, weil letztendlich haben sie ja auch investiert, das wäre ja schon schade ums Geld. Und tatsächlich bin ich auch der Meinung, dass sie indirekt mehr zu bestimmen haben als die 49%, die sie halten. Und ich glaube, es liegt eigentlich nur, oder es ist nur noch die Frage der Zeit, wann hier OpenAI eine komplette Tochter der Microsoft oder des Microsoft-Konzerns ist. Ist wirklich eine spannende Geschichte, aber schön. Und man fragt sich so ein bisschen, warum das Board, also der Aufsichtsrat von OpenAI, ohne Begründung, Sam Altman, also ohne echte Begründung, ne? Also nichts Konkretes, nur so, war nicht so richtig kommunikativ, hatten dies und das. Also es scheint wie eine persönliche Fete gewesen zu
also
sein.
Also ich habe gestern Abend beim Joggen Jim Cramer gehört und er sagte, in den USA kam so ein bisschen raus, er hätte angeblich gelogen über weitere Aktivitäten, die er neben OpenAI am Laufen hat.
Okay, ja. Schwer zu sagen, aber trotzdem, ja,
aber so am Ende nachvollziehbar. Hat Microsoft entschieden, was da passiert.
Gott sei Dank. Und es gibt ein neues Board. So schnell kann es gehen, ne? Da suchen manche jetzt einen neuen Job.
Ja, selbst der Initiator dieser Revolte war, der hat ja dann auch irgendwie auf Twitter oder auf X geschrieben, dass er es gut findet, dass er wieder da ist.
Hä? Seltsam, ja. Rolle rückwärts. Er wollte wahrscheinlich auch seinen eigenen Hintern retten.
Ja.
Es gibt einen Deal, den ich ganz spannend fand und heute auch mitgebracht habe. Und zwar möchte die ein ganzes Private Equity Konsortium zukaufen. Und zwar geht es um die Online-Kleinanzeigenfirma Adevinta. Und Adevinta sind ja die Norweger, die schon mal der ein oder andere gehört haben könnte.
Ja, hier im Podcast.
Auch da natürlich, weil sie damals Teile von eBay übernommen haben. Und jetzt möchte das Konsortium 14 Milliarden Euro auf den Tisch legen, um dieses Unternehmen zu schlucken. Das ist relativ viel für einen Private Equity Move, also gerade auch deswegen ein Konsortium, weil es geht ganz konkret um Blackstone und Permira. Blackstone haben wir hier auch immer mal angesprochen und Permira ist zum Beispiel bei TeamViewer drin.
Genau.
Ziemlich groß sogar. Also noch. Und jetzt wird der Preis um 34% für die Aktionäre von Adevinta erhöht. Das ist schon ordentlich. Also auch da gibt es einen schönen Bonus. Und Adevinta kaufte 2020 für 9 Milliarden eBay Glass Files. Das hatte dann damals mobile.de, Kleinanzeigen, also all die, die das Kleinanzeigen-App auf dem Handy haben, die haben im Prinzip ein Produkt von Adevinta. Und eBay erhielt damals 44% der Adevinta-Anteile wiederum. Und eBay selbst begrüßt auch diesen Kauf des Konsortiums oder das Angebot, was jetzt kommen soll. Es ist noch nicht ganz offiziell, aber es wird halt schon durchgesteckt. Und man wird auch 50% der Anteile für 2,2 Milliarden Euro veräußern. Die restliche Beteiligung soll in 20, also mit 20% Anteil noch an Adevinta behalten. Sprich, das ist ja dann auch eine private Firma, die wird von der Börse genommen von den Private Equities und dann hat aber trotzdem eBay noch 20% der Anteile von diesem Unternehmen. Und ja, die Aktie natürlich nach oben geschossen, um das Angebot, also wie auch da pro Aktie gezahlt werden soll. Ich finde es spannend, dass sich da auch wieder so schnell was getan hat, nachdem 2020 ja erst letztens Adevinta
Ich bin sicher, dass wir sogar drüber gesprochen
haben. Wir haben ja drüber gesprochen, ja, genau. Es ist schon eine Weile her, aber haben wir, ja, tatsächlich.
Ob man dann so fragt, was ist letzter Preis für Kleinanzeigen?
Ja, aber trotzdem interessant, ne? Also was da so auch mal passiert, so ja. Auf der zweiten Reihe von den Aktien, die man vielleicht nicht immer auf dem Schirm hat.
Ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich bedanken für allen, oder bei allen Menschen, die letzte Woche unserem Aufruf gefolgt sind, uns geliked, kommentiert, abonniert haben, uns 5 Sterne auf Apple Podcasts, aber auch auf Spotify gegeben haben. Da würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr das direkt jetzt wiederholen würdet, weil somit unterstützt ihr natürlich hier dieses Projekt und unsere gemeinsame Mission, die wir natürlich mit euch haben. Und Marcel, wir bestellen ja sehr gerne etwas zu essen. Wir machen es aber beim Wettbewerber von Delivery Hero.
Ja.
Und heute kam raus, dass die EU-Wettbewerbshüter durchsuchen erneut schon wieder Büros von Delivery Hero. Es besteht der Verdacht, der Dienstleister könnte gegen das EU-Wettbewerbsrecht verstoßen haben. Delivery Hero teilte daraufhin mit, die Tatsache, dass die Kommission eine solche Prüfung durchführt, bedeutet weder, dass die Kommission zu dem Schluss gekommen ist, dass ein tatsächlicher Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht vorliegt, noch dass sie dem Ergebnis vorgreift. Die spanische Tochter von Delivery Hero, Glovo, äußerte sich gleichlautend. Beide Firmen betonen, mit den Behörden zu kooperieren. Und also vor dieser Durchsuchung und auch danach würde ich tatsächlich sagen, ist diese Aktie für mich kein Kauf. Ich glaube, das ist ja auch hier nur ein Verdrängungswettbewerb. Ich glaube, du kannst hier nur zulasten deiner eigenen Marge weitere Lieferdienste etc. pp. In dein Portfolio nehmen. Und wenn ich das hier so sehe, dann sehe ich, dass bis 2025 niemand wirklich, also der Konsens der Analysten davon ausgeht, dass das Unternehmen nicht profitabel wird, obwohl die Umsätze zulegen sollen. Also ich weiß nicht. Für mich ist das alles kein Geschäftsmodell. Wer das gemacht hat, Anfang als Covid losging und dann da vielleicht auch mal bei 145 Euro ausgestiegen ist, Hut ab, wer diesen ganzen Ritt bis 31 Euro auch mitgemacht hat, der sollte vielleicht auch mal darüber nachdenken, Gewinne und Verluste miteinander zu verrechnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier nochmal 145 Euro sehen, so in den nächsten 3 Jahren. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, ganz ähnlich, als sagst du deswegen, weil du sagst schon, es ist halt einfach ein Riesenkonkurrenz und Wettbewerbskampf. Hier versucht jeder mit irgendwelchen Rabatten die Kunden wieder auf die Plattform zu locken. Und ganz ehrlich, uns ist es doch eigentlich egal, welche Plattform wir Essen bestellen. Und solange es mehrere gibt, also ich sag mal, als Monopol wäre das vielleicht eine ganz andere Geschäftsidee, aber das Monopol zu halten ist wahrscheinlich schwierig, gerade weil es eben auch Lieferando im Sinne von Takeaway gibt, ja, also Just Eat Takeaway oder auch, ich sag mal, die ganzen anderen, die es da eben noch weltweit gibt und deswegen Uber Eats ist ja auch noch ein Thema.
Ja.
Also ist alles nicht so einfach. Ich glaube auch, dass man hier nicht wirklich was verpasst, wenn man die Aktie links liegen lässt. Man muss ja auch sagen, dass sie sogar niedriger bewertet sind als zum Beginn der Corona-Pandemie. Das muss man auch erstmal so feststellen. Ne? Also es ist schon, eigentlich müsste man sagen, wir müssten ja viel weiter sein und vielleicht wachsen sie auch umsatzseitig nach wie vor, aber alleine schon, dass man jetzt immer wieder mal welche Töchter wieder rausgeben muss und so. Das ist schwierig, weil man auch in die Gewinnenzahlen nicht kommt und deswegen bin ich da auch eher skeptisch, dass das was wird. John Deere, du warst investiert? Bist du es nicht mehr, ne?
Nee, genau. Ich bin damals, ich glaube, so bei $380 bin ich ausgestiegen.
Okay. Genau. John Deere, viele haben, also die
Aktie. Weil zyklisch. Ja, also weil es ein zyklisches Unternehmen ist und ich bin, glaube ich, bin relativ gut rein und dann.
Ja. Also die Aktie ist ja eben bekannt, tolles Unternehmen, gerade auch in dem Bereich, wo es, ich sag mal, auch sehr wichtig ist, von Grund auf, ne, für die gesamte Landwirtschaft ein Riesenthema, haben tolle Quartalszahlen mitgebracht. Die würde ich ja schon mal vorwegwerfen. Und zwar hat man auch gewinnseitig hier deutlich übertroffen, auch umsatzseitig mit 1,75 Milliarden Dollar mehr Umsatz in dem Quartal als erwartet. Auch das eben weniger Rückgang als zunächst befürchtet, muss man auf der Seite sagen. Und trotz dieser guten Zahlen ist die Aktie unter Druck. Und das liegt am Ausblick. Denn der Grund hierfür ist ein Gewinnrückgang, der erwartet wird. Und das nicht nur wenig, sondern ein ganzes Stück. Und zwar erwartet man für das kommende Geschäftsjahr 7,75 bis 8,25 Milliarden Dollar und erwartet waren 10,2 Milliarden. Das ist schon ein deutlicher Rückschritt und vor allen Dingen auch umsatzseitig wird einiges passieren, und zwar das Segment Kleinlandwirtschaft und Rasen wird etwa 10-15% fallen. Präzisionslandwirtschaft und Produktion selber 15-20% und das Baugewerbe und die Forstwirtschaft -10%. Also wir sehen, das ganze Unternehmen unterliegt der Zyklik. Die hohen Zinsen gehen hier nicht dran vorbei. Wir hatten es, glaube ich, auch schon mal im
Rahmen. Genau, das war auch der Grund, warum ich verkauft habe.
Genau, Mitte des Jahres habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Ich meine, es ist tatsächlich auch schwierig. Man hat hohe Zinsen und wenn man finanzieren muss, muss man jetzt natürlich überlegen, ob man vielleicht die Investition jetzt tätigt oder vielleicht auch später. Klar, wenn es nötig ist, macht man es. Aber wenn es vielleicht nicht nötig ist, lässt man erstmal noch die alten Maschinen laufen. Und deswegen sieht man auch hier, dass 2024 dir nicht unverschont bleibt. Trotzdem natürlich eine tolle Aktie. Auch der Rücksetzer jetzt nicht dramatisch, ne? Das ist keine Frage. Die Bewertung wahrscheinlich auch nicht utopisch hoch. Dennoch muss man sagen, Vorsicht geboten. Also zumindest erwarten würde ich aktuell nicht sehr viel. Solche Nachrichten bringen meistens noch ein paar Kursverluste mit sich. Man kann durchaus mal überlegen, bei 325 Dollar, das heißt jetzt noch knapp 35 Dollar runter, ob man vielleicht mal einen Sparplan beginnt. Denn irgendwann werden auch Zinsen wieder sinken. Klar. Und natürlich muss man irgendwann investieren. Und dann kann sein, dass dir natürlich wieder so ein bisschen in die Normalität gerutscht. Aber ja, die Konjunktur der niedrigen Zinsen ist zumindest vorbei.
Also es ist auf keinen Fall jetzt etwas, wo man FOMO haben muss. Das KUV ist jetzt bei 2 angekommen. Entspannt bleiben.
Ja.
Ja, absolut. Also glaube ich, das ist so ein schöner.
Und wer investiert ist in Plus, ist und so, der lässt laufen, ne? Weil die Seitwärtsphase ist intakt. Es gibt wenig Anzeichen, dass die bricht. Ja. Insofern, ja, alles schick.
Kommen wir zu unserem weiteren Werbepartner heute diese Woche, nämlich Evergreen. Und bei Evergreen besparen wir unseren grünen, nachhaltigen Anleihenfonds. Und Marcel, ich bin gespannt, meine Fonds, wie sieht's aus? 505,78 Euro und das bedeutet, wir haben einen Ertrag schon von 5,78 Euro erwirtschaftet. Wir investieren hier monatlich in grüne Anleihen über unseren Partner Evergreen. Man kann aber sich natürlich auch so verschiedene Pockets machen. Kannst du da mal kurz etwas zu erzählen? Was bedeutet denn eigentlich Pockets?
Genau, unter der Rubrik Vermögensaufbau auf der Plattform von Evergreen kann man sich kleine Pockets anlegen, die man selbst auch definieren kann. Also zum Beispiel Urlaubsrücklage oder eine Rücklage für die Steuernachzahlung oder. Also ganz wie man möchte, egal wohin man sparen möchte. Und dann wählt man einen Wert aus zwischen 1 und 10, um zu sagen, okay, wie aggressiv möchte ich investieren? Bei 1 relativ defensiv, bei 10 schon doch sehr offensiv und dann wird das Ganze für einen mit übernommen. Dann legt man das Geld dort rein und dann läuft es halt. Und das finde ich sehr, sehr gut. Ich mache das persönlich auch mit einer Energierücklage, mit einer Steuerrücklage und auch mit meinen Leasingkilometern für mein Leasingfahrzeug, weil ich wahrscheinlich drüber kommen werde. Und dann muss ich natürlich einen gewissen Betrag pro Kilometer nachzahlen und den lasse ich hier schön liegen und wachsen, damit er dann in 4 Jahren oder jetzt 3 Jahren fast auch aktiviert werden kann.
Also man kann hier einfach auch vieles wählen. Es ist cool, du kannst das Risiko auswählen und das sieht jetzt heute noch besser aus als vor ein paar Monaten. Und das Schöne ist ja, Marcel, was es jetzt auch gibt, wenn ich jetzt auf neu gehe, kurzfristige Zinsen verdienen. Man kann jetzt 3,3% erwartete Zinsen, also hier geht es dann auch in einen Geldmarktfonds, hat man mir erklärt. Und hierüber natürlich auch in europäische Staatsanleihen investieren. Und finde ich alles toll, sie haben auch noch ein Kinderdepot. VL-Sparen gibt es auch und mit dem Code, den ihr natürlich auch in den Shownotes findet, gibt es dann natürlich auch nochmal hier einen kleinen Bonus für euch.
Ich würde sogar sagen, Evergreen ist ein Werkzeug, ein Tool, was irgendwie für jede und jeden Lebensweg irgendwie reinpasst. Ich glaube, das sollte man sich unbedingt mal anschauen und der Link ist ja in den Shownotes.
Jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zu unserem nächsten Partner und das ist Now und hier haben wir nämlich auch eine Frage der Woche erhalten. Ich lese mal kurz vor. Hey ihr zwei, ihr habt bestimmt schon mitbekommen, dass Now momentan eine weitere Anleihenform anbietet, nämlich die Multi-Aktienanleihe. Kriegt ihr eventuell in den nächsten Wochen nochmal ein Interview mit dem Gründer hin? Da könnte er den Benefit für die Kunden mal erläutern. Momentan sehe ich da nämlich nur Benefit für das Unternehmen Now. Also, was haben wir gemacht? Now angeschrieben. Und hier kommt jetzt die Antwort von Now zu diesem Feedback. Viel Spaß.
Hi Philipp, hi Marcel, hier ist der Robin, Founder von Now. Vorab vielen Dank, dass ihr uns die Fragen aus eurer Community weitergeleitet habt. Und nochmal vielen Dank dafür, dass wir da kurz oder ich da kurz drauf eingehen darf. Dass vor allem nach dem Unterschied zwischen Single-Aktienanleihen und Multis, also Multi-Aktienanleihen, gefragt wurde, gehe ich jetzt insbesondere oder nahezu ausschließlich auf das Thema ein. Letztendlich ist der wesentliche Unterschied zwischen klassischen Single-Aktienanleihen, wie wir sie schon seit einer Weile bei uns auf der Plattform anbieten, und Multi-Aktienanleihen, wie der Name es auch schon sagt, die Anzahl der Basiswerte. Also entweder Single, eins oder Multi, mehrere. Das heißt, es gibt nicht nur den einen Basiswert, dessen Wertentwicklung für die Art der Rückzahlung, also ob in Aktien oder in Cash, entscheidend ist, sondern mehrere Aktien. Hier entscheidet nämlich das sogenannte Worst-Off-Prinzip, was da am Ende der Laufzeit passiert. Wie es der Name schon sagt, Worst-Off, das Schlechteste daraus. Denn so nach dem Prinzip richtet sich die Art und Weise der Rückzahlung. Das heißt, anhand davon, wie die Entwicklung des schlechtesten Basiswertes ist. Im Vergleich zu Produkten ohne diese Worst-Off-Strukturen oder ohne dieses Worst-Off-Prinzip besteht somit eine Abhängigkeit von der Entwicklung von mehr als nur einem Basiswert. Selbst wenn sich fast alle Basiswerte zum Beispiel positiv entwickeln würden, also das Beispiel, man hat irgendwie vier Aktien in einem Korb von der Multi-Aktien-Anleihe, dann ist für die Art und Weise der Rückzahlung, also ob Aktien oder Cash des investierten Betrags, nur maßgeblich, wie sich die schlechteste Aktie oder der schlechteste Basiswert entwickelt hat. Ich sage immer bewusst noch dazu, also schlechteste Aktie oder Basiswert, weil wir legen zusammen mit Vontobel, unserem Partner, nicht nur Multi-Aktienanleihen auf Aktien auf, sondern auch auf verschiedene Indizes. Im Vergleich zu einzelnen Aktienanleihen besteht also ein etwas höheres Risiko, dass man eingedeckt wird zum Laufzeitende. Das spiegelt sich aber auch in der höheren Zinszahlung wieder, weil die Volatilität, hatte ich ja schon mal drüber sprechen dürfen bei euch im Podcast, von mehreren Aktien beeinflusst die Zinszahlung in dem Fall positiv. Somit ist es im Vergleich, du hast irgendwie, keine Ahnung, eine Aktienanleihe auf Mercedes-Benz und dann hast du einen Multi auf Mercedes-Benz und BMW, dann ist vergleichsweise oder in aller Regel die Zinszahlung bei diesem Multi höher als bei dem Single. Was für mich da so der wesentliche Knackpunkt ist, wo wir auch sehr, sehr viel Wert drauf legen, ist, es wär sehr gefährlich und riskant und auch sehr, sehr wenig sinnvoll, wenn man die Underlyings einfach wild, also ohne wirkliche Strategie, einfach über verschiedene Sensoren hinweg zusammenpackt. Weil da ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich sehr, sehr höher, also sehr, sehr viel höher, dass eine der Aktien sich negativ entwickelt, obwohl die anderen sich vielleicht positiv entwickeln. Allerdings, was bei mir oder bei uns der ausschlaggebende Punkt war, weswegen wir dieses Produkt bei uns unbedingt unserer Community anbieten möchten, ist, ich habe bei meinem letzten Job im Family Office sehr gute Erfahrungen sammeln dürfen bei Sektor-Multi-Aktien-Anleihen. Das heißt, ich habe jetzt nicht gesagt, ich nehme einen Eisverkäufer und einen Regenschirmverkäufer, die sich in aller Regel sehr unterschiedlich entwickeln, sondern ich nehme Unternehmen aus einem und demselben Sektor. Habe ich beispielsweise früher irgendwie Körbe gemacht mit verschiedenen Autoherstellern aus Europa in einem ähnlichen Kundensegment, das heißt irgendwie verschiedene Premium-Automobilhersteller oder Unternehmen aus dem Luxusgütersegment, die in aller Regel eine hohe Korrelation untereinander haben. Und ich würde jetzt gern einfach ein Beispiel machen, das sehr, sehr einfach ist, aus meiner Sicht, um das nochmal besser zu skizzieren. Und zwar einfach sagen, hey, ich habe ein Basket mit zwei börsennotierten Eisverkäufern aus Berlin. Der eine sitzt in Ostberlin, der andere in Westberlin. Und nach Berlin zwar groß, ist aber nicht so groß, ist wahrscheinlich, wenn es in Berlin warm ist, ist es in ganz Berlin warm. Und da wollen dann alle Eis essen. Das heißt, sowohl die in Ostberlin als auch die in Westberlin. Und dann geht es beiden Unternehmen gut. Genau das Gegenteilige wäre der Fall, wenn es jetzt die ganze Zeit regnen würde. Ganz schlechter Sommer, haben wir ja auch immer mal wieder. Dann wird es beiden nicht so gut gehen. Und dementsprechend würde die gesamte Branche, also die Eisverkäuferbranche, nicht so gut performen. Das macht dann mehr Sinn, als zu sagen, du hast zwei sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle. Im Idealfall heißt es also, dass wenn meine Investmentthese aufgeht, dass gutes Wetter ist, dann werden beide relativ gut performen Und ich habe durch die mehreren Basiswerte, also das erhöhte Risiko durch das sogenannte Worst-Off-Prinzip, wo ich schon kurz drauf eingegangen bin, erhöhen dann meinen Zinssatz. Und ich habe eine hohe Korrelation bei den Titeln untereinander. Es kann also sinnvoll sein, wenn das zu der eigenen Investmentthese passt. Hier ist aber super wichtig zu beachten, dass es natürlich auch noch so unternehmensspezifische Risiken gibt. Also es kann ja sein, dass irgendwie, es ist ein super guter Sommer, die These geht letztendlich auch von mir, aber der eine Eisproduzent oder die eine Eisdiele, die hat auf einmal Salmonellen in ihrem Eis. Das zieht jetzt nicht zwingend die andere Eisdiele mit runter, aber ist fürs Ende der Laufzeit eigentlich doch negativ für die Multi-Aktienanleihe, weil quasi die eine Aktie quasi den Gesamtkorb mit nach unten zieht. Das heißt, für mich einfach Bottomline, um das mal zusammenzufassen, heißt es einfach, dass die Auswahl der Aktien in der Multi-Aktienanleihe wirklich von entscheidender Bedeutung ist. Und halt, ob das wirklich eine sinnvolle Renditeoptimierung ist oder einfach nur stupid risikoerhöhend für das eigene Portfolio wirkt. Und genau so gehen wir das Thema auch an bei uns. Also wir haben bei uns auch auf der Webpage verschiedene Kurationskriterien, verschiedene Gesichtspunkte. Das hatte ich auch schon mal im letzten Podcast auch schon mal angerissen gehabt, nach welchen Rahmendaten wir unsere Investments auswählen, die ihr auf unserer Plattform finden könnt. Und prozesswahl könnte ich das so vorstellen: Wir haben eine positive Meinung über irgendeinen Sektor. Dann machen wir uns Gedanken, welche Aktien in diesem Sektor oder welche Indizes als Beispiel passen gut zusammen, haben eine hohe Korrelation. Dann fragen wir diese Aktien oder das Pricing für diese Aktien in Form einer Multi-Aktienanleihe bei unserem Partner Vontobel, das ist ein Schweizer Investmenthaus, an, kriegen dann Indikationen geliefert und legen dann exklusiv für unsere Community diese Produkte auf, die auch mal so wie bei den Singles so 2 Wochen lang gezeichnet werden können. Und was mir hier auch sehr, sehr wichtig ist, also wir könnten natürlich wie am Fließband ganz viele verschiedene Aktienanleihen auflegen, aber man muss da dafür entschieden, dass wir maximal 2 Investments pro Woche, also 2 Multis, 2 Singles auflegen, einfach um, ja, nach dem Prinzip Qualität vor Quantität, dass wir einfach genug Kapazitäten haben, wirklich die richtigen Investments aus unserer Sicht zu finden. Was eins unserer Principles ist, also da geht es nicht nur um Investments, sondern auch um Transparenz, was ich an der Stelle auch gesagt haben möchte: Wir verdienen nicht mehr oder weniger bei Multi-Aktienanleihen im Vergleich zu Single-Aktienanleihen. Also wir kriegen da wie gehabt von den Emissionshäusern eine Vermittlungsprovision. Das heißt, wir haben da nichts davon, ob bei uns jetzt eine Single- oder eine Multi-Aktienanleihe gekauft wird. Also für uns dasselbe Ergebnis. Das wollte ich einfach auch noch mit euch teilen. Und ja, wie immer, also wenn ihr Fragen habt, ihr beiden, dann einfach nochmal auf uns zukommen, auf das Team von uns zukommen. Wenn die Zuhörer und Zuhörerinnen bei euch irgendwie noch Fragen haben, einfach Chatfunktion, E-Mail, sind da immer sehr, sehr gerne gesprächsbereit und für euch da. Und an der Stelle einfach ja nochmal vielen Dank, viele Grüße aus Berlin vom Now Office und jetzt zurück zu euch ins Studio. Das wollte ich schon immer mal sagen.
Marcel, die Welt gehört dem Mutigen.
So ist es.
Und Kreativ.
Automobil.
Mein Top der Woche ist Renault. Nicht, dass ich da jetzt investieren wollen würde, aber diese Woche war Kapitalmarkttag. Und der Renault-CEO Luca de Meo hat einen ungewöhnlichen Plan verkündet. Er spaltet den französischen Autohersteller in verschiedene Unternehmen auf. Anders als bei der Konkurrenz werden so auch die Verluste in der E-Mobilität mal transparent sichtbar. Dieser Nachteil wird jedoch an anderer Stelle wettgemacht. Man muss einfach sagen, De Meo hat es geschafft, diesen Koloss, was ja Renault ist ja ein Riesenunternehmen, hat es geschafft, in den vergangenen 3 Jahren das Unternehmen zurück in die Gewinnzone zu holen. Nun zerlegte das alles in die Einzelteile. Er sagt selber, wir haben das Autounternehmen der nächsten Generation designt. Wir sprechen über einen Strukturwandel, wie wir ihn in den letzten Jahrzehnten nicht gesehen haben. Am Ende 2035 wird der Verbrenner Geschichte sein und das Auto der Zukunft wird ein von Software definiertes Produkt sein. Die Produktion von Verbrennungsmotoren und Getrieben wird er jetzt in eine neue Firma namens Horse, Englisch für Pferd, auslagern und es mit einem Gemeinschaftsunternehmen mit dem chinesischen Geely-Konzern verschmelzen. Dazu wird nämlich die neue E-Automobilsparte, heißt Ampere, Also wird es noch 4 weitere Unternehmen geben, die künftig teilweise an die Börse gehen sollen oder Investoren sollen mit an Bord geholt werden. Dazu zählt eine Tochter namens The Future is Neutral, die sich um das Recycling von Batterien kümmert. Und Power, die Sparte, in der das traditionelle Verbrennergeschäft nochmal gebündelt wird. Anders als bei der Konkurrent werden durch Ampere die Verluste Renaults in der Elektromobilität sichtbar. Man muss jetzt natürlich sagen, Herr Blume zum Beispiel von Porsche und VW oder auch Tavares sind in diesem Punkt sehr, sehr vage. Demeo sagt ganz klar, man wird ungefähr noch 1,5 Milliarden Euro im E-Mobil-Bereich verbrennen. Aber in 2025 soll das Geschäft profitabel werden. Man werde früher in die Gewinnzone kommen als damals angekündigt. Bis 2027 will man die Kosten dann nochmal um 40% senken und 2030 eine 500.000 Autos verkaufen. Ich finde es schön, dass man so nicht so unvage rangeht, wie das unsere deutschen Automobilkonzerne machen. Und ob er es schafft oder nicht, das steht in den Sternen. Die Aktie ist ein Zykliker par excellence in den letzten 10 Jahren, minus 6,11%. Ihr seht es hier auch in unserer Grafik. Hätte man 1994 1.000 Euro investiert, wären daraus jetzt 2016 Euro geworden. Also nach Inflationsbereinigt, ich glaube ich, hätte man hier sogar wieder Geld verloren. Die Bilanz sieht eigentlich katastrophal aus. Man hat eine sehr geringe Eigenkapitalquote. Auch das seht ihr hier nochmal auf YouTube in unserer Präsentation. Du, was soll ich sagen? Wer hier zyklisch investieren will, man soll ja kaufen, wenn das KGV echt bescheiden ist und die Verluste da sind, die Verluste sind noch da. Ich glaube, wenn er das schafft und das Unternehmen 2025 operativ profitabel wird, dann könnte die Aktie wieder ein bisschen angesprungen sein. Wer darauf spekulieren will, könnte es machen. Ich würde es nicht machen, aber zyklisch nach Lynch wäre man spätestens 2020 eingestiegen, aller spätestens jetzt, weil sonst fährt der Zug vielleicht wieder Richtung Profitabilität. Und Demeo hat immer gezeigt in der Vergangenheit, dass er das kann. Und das traue ich ihm auch sogar zu. Mhm. Und deswegen mein Top der Woche, Offenheit, Transparenz, ganz klarer Plan, nicht immer so ein Hickhack, wie wir es bei VW und Porsche sehen. Deswegen mein Top der Woche, kreativ, technologisch.
Ja. Also bin ich bei dir. Es ist schön, dass die Erkenntnis da ist. Ein bisschen spät, aber immerhin. Und dass ein echter Plan da ist, das funktioniert auch. Ja. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Also ja, späte Erkenntnis, aber besser als keine. Und damit haben sie vielleicht auch schon wieder einen Vorteil im Vergleich zu anderen Automobilherstellern, leider auch aus Deutschland, wo man von einem echten langfristigen Plan vielleicht noch nicht wirklich sprechen kann, zumindest nicht in dieser klaren Struktur und diesem klaren Aufbau.
Und der Börsenwert 9,931 Milliarden. Der Umsatz letztes Jahr war 80 Milliarden.
Ja.
Könnte auch passieren, dass dieses Unternehmen übernommen wird.
Ja, ja klar, dann scheibchenweise. Es könnte natürlich auch sein, dass ein paar Vorteile gehoben werden für die Aktionäre. Das kann durchaus sein. Interessant auch diese Zusammenarbeit mit dem Chili-Konzern, der erst vor kurzem Volvo-Anteile rausgeschmissen hat. Und wird sich zeigen, ob das Erfolg hat oder nicht. Mir zeigt so eine Nachricht, gerade auch jetzt zum Ende des Jahres 2023, dass Tesla einfach einen Riesenvorsprung hat. Einfach erschreckend, wie weit dieser Vorsprung ist. Mein Top der Woche ist Mastercard. Mm. Lang nichts gehört von Mastercard, muss ich zugeben, auch lange nicht Thema hier im Podcast gewesen. Und sie erhalten eine Zulassung für den chinesischen Markt. Und das hat natürlich noch keiner geschafft, weder Amex noch Visa. Und Mastercard schafft es. Und zwar im Rahmen eines Joint Ventures mit der People's Bank of China und den Regulierungsbehörden. Ne? Ohne geht es natürlich sowieso nicht. Name des Unternehmens dann Mastercard NUCC IT. Wird spannend. Denn es dürfen jetzt Mastercard-Bankkarten aufgegeben werden oder ausgegeben werden mit der Nationalwährung. Und Mastercard-CEO selber ist sehr optimistisch und findet das klasse. Die stärkere Beteiligung von Mastercard am chinesischen Markt wird dem Land, seinen Verbrauchern und seinen Unternehmen zugutekommen. Klar, sonst hätte er es nicht gemacht. Ich glaube, das ist eine ziemlich große Chance für Mastercard, hier einen Markt aufzurollen, der schon sehr, sehr groß ist, sehr üppig ist, wo wirklich viel zu gewinnen gibt und vor allem auch etwas, wo gerade grüne Wiese ist. Also sprich, es gibt keinen Konkurrenten dort vor Ort in der Art und Weise. Und ich glaube, dass Mastercard davon sehr profitiert, gleichzeitig aber auch Risiken da sind. Das heißt, man muss natürlich hier und da nach der Pfeife der Regulierungsbehörden tanzen. Im Zweifel macht man es dann auch, denn ich sag mal, jeder Umsatz mehr oder jeder Gewinn mehr, Euro mehr ist ja okay und in dem Fall auch kein echtes Verwürfnis. Insofern für Mastercard-Aktionäre sicherlich eine schöne Chance, die man hier langfristig bedienen kann.
Auf jeden Fall. Also Habe ich gar nicht so mitbekommen. Wie hat denn die Aktie reagiert, weißt du es?
Ist an sich ein bisschen, also schon positiv gegangen.
Hobbel
die
Hopp.
Ich sag mal, wie Visa selber auch, da sind sie ja etwa im Gleichschritt unterwegs und sind in Richtung Allzeithoch auch unterwegs. Das heißt, bei $410, zuletzt gab es ja eine längere Seitwärtsphase, währenddessen andere irgendwo auch korrigiert sind. Und jetzt scheint es so in Richtung $420 weiterzugehen. Bin ich eigentlich weiterhin bullig, ist ein Dauerläufer. Mastercard, klar, die Bewertung ist hoch, aber machen wir uns nichts vor, Visa und Mastercard sind nahezu alternativlos, zumindest in dem reinen Geschäftsmodell. Und wer hier schon lange dabei ist, weiß, diese Aktie zu schätzen, würde ich so nicht mehr hergeben.
Ich würde auch. Also wir sind ja beide bei Visa dabei. Auch ich ärgere mich immer so ein bisschen. Ich habe ja damals Visa einfach nur gekauft, weil sie in den Monaten März, Juni, September und Dezember zahlen. Also was heißt ärgern? Ich hätte beide kaufen sollen.
Generell,
ja. Das wär am besten das Schlauste gewesen. Mein Flop der Woche, Marcel. So heizen die Deutschen wirklich. Und ich kann es immer nur wieder sagen. Also, wir haben ja Klimaziele. Die sind zwar ambitioniert und man muss auch ehrlich sagen, wir müssten pro Jahr 500.000 Wärmepumpen installieren, um diese Ziele auch zu erreichen. Doch die aktuellen Zahlen zeigen, dass der Verbraucher, die kam diese Woche raus, vor allem auf Gasheizung setzt. Der Anteil an Gasheizungen ist binnen 4 Jahren tatsächlich von 48,2% auf 49,5% gestiegen, bei Wohngebäuden sogar auf 50%. Und laut den Daten vom 6.11.2023 vom BDEW, ist der Anteil von Elektrowärmepumpen, Nachtspeicheröfen von 5,7 im Vergleich zu 2019 jetzt auf 7,1, also von 1 Million auf 1,4 Millionen gestiegen. Fernwärme ist zurückgegangen. Dann haben wir sonstige Heizung, Zentral, Einzel, Flüssiggas, Holz und Pellets ist auch nochmal gestiegen von 8 auf 8,3. Öl ist leicht zurückgegangen von 30,4 auf 28,5. Aber nicht alle haben sich dann für eine Wärmepumpe entschieden, sondern haben lieber weiterhin auf Gas gesetzt. Hier haben wir nämlich von 49,3%, sind wir jetzt bei 50,1%. Und das bedeutet in absoluten Zahlen 9,3 Millionen jetzt auf 9,8 Millionen. Und ich glaube, auch meine Eltern, muss man sagen, haben sich nochmal schnell eine neue Gasheizung gekauft. Ich glaube, das ist ein Riesenfehler. Weil, auch muss man einfach sagen, ab dem 1. Januar wird der CO2-Preis auf 40 Euro pro Tonne erhöht. Ursprünglich, da ist unsere Regierung noch gnädig, sollte es auf 45 Euro im Schnitt hochgehen. Und 2025 geht es schon noch auf 50 Euro, 2026 auf 65 Euro. Und ab 2027 geht es hier richtig ab, weil dann soll es ja auch diesen CO2-Zertifikatehandel geben und dann wird sich der Dieter, der mit seiner Gasheizung, wird sich dann mit einem Industrieunternehmen um CO2-Zertifikate kloppen müssen, also über seinen Anbieter natürlich. Das wird interessant. Was bedeutet jetzt dieser CO2-Preis für Haushalte? Die für 2024 geplante Erhöhung auf 45 Euro je Tonne bedeutet bei Benzin einen Preisanstieg von rund 4%, bei Diesel 4 Cent pro Liter, bei Diesel und Heizöl 5 Cent pro Liter, Erdgas 0,3 Cent je Kilowattstunde. Für eine durchschnittliche 70 Quadratmeter große Wohnung in einem Mehrfamilienhaus bedeutet das rund 31 Euro. Das klingt alles jetzt noch nicht viel, ja. Aber wenn du jetzt überlegst, auch ein Haus, wenn du 140 Quadratmeter Wohnfläche, da bist du schon bei mehr, hast ja auch mehr Fläche zum Heizen etc. Ich sage dir, die Leute werden das merken.
Klar.
Und ich finde es so schade. Es gibt doch einiges auch, was der Staat fördert. Das muss man auch wirklich sagen. Man kann sich damit auch mal beschäftigen. Und ich glaube, viele haben hier nach diesem ganzen Thema, was wir dieses Jahr hatten, mit Heizung und kommt das Verbot etc., einfach nochmal aus der puren Angst nochmal zugeschlagen und haben aber eigentlich nicht geguckt, was am Ende des Weges steht, weil machen wir uns nichts vor. Ressourcen auf der Welt sind endlich, ja? Und Öl und Gas, auch Gas, der Preis wird tendenziell eher steigen. Und deswegen glaube ich, ja, mein Flop der Woche, dass so viele doch nochmal auf Gasheizung gehen, anstatt ein bisschen mehr Geld auszugeben und auf die Wärmepumpe gehen.
Ja, alles ein politisch getriebenes Ding auch, muss man ja sagen. Ja. Ziemlich traurig insofern, dass es einfach auch schlecht umgesetzt ist, schlecht gemacht ist und die Nebenkosten viele Menschen haben ja gar keine Wahl, welche Heizung da drin ist, weil sie halt einfach mehr Familienhaus wohnen und das ist ja natürlich dann auch wieder ein Kostentreiber.
Aber da könnte man, habe ich gelesen, auch zum Beispiel Dänemark ist da richtig weit vorne mit Fernwärme.
Ja.
Das ist auch eigentlich sehr energieeffizient, wenn man jetzt nicht hier da die Klamotten verbrennt.
Das stimmt, aber auch diese dieser Bezug ist ja trotzdem sehr teuer. Man muss ja in den Stadtwerken, ne, die da im Prinzip einen Einkauf haben, und dann fängt man natürlich auch Verträge langfristig auszuhandeln, die jetzt viel, viel höher liegen, als es vor vielleicht noch ein paar Jahren waren. Ja. Und das ist genau ein großes Problem, was auf die Mieter, jeweils jeden Mieter zukommt, der nicht anders versorgt wird. Und ich glaube, das wird ein ziemliches Kostenthema, auch dieses Jahr übrigens. Also sprich, die Abrechnung für, also nächstes Jahr wird für das Jahr 2023 richtig heftig. Ja, auch muss man sagen, deutschlandweit, weil einfach da nochmal die ganzen Hilfen und so rausfliegen. Insofern bleibt das spannend und ist auch ein hartes Thema, insofern, dass man hier wieder, naja, bezahlt als ganz normaler Mensch, der da einfach wohnt. Flop der Woche bei mir ist das Bayer-Desaster, und ja, war es auch erst vor kurzem. Jetzt geht's direkt weiter und das.
Ich habe meine Spekulation gewonnen. Ja. Danke an alle, die die Aktie verkauft haben und das damit möglich gemacht haben.
Ja, aber schade für alle, die investiert sind und Hoffnung hatten, denn es wurde ein Medikament gegen das Leiden der Bayer-Aktionäre gesucht und noch nicht gefunden. Ja, man müsste eigentlich ein Medikament haben, um den Menschen, die hier an diesen Kursverlusten leiden, irgendwo was Gutes zu tun. Aber jetzt gibt es weitere minus 20%, nachdem 1,5 Milliarden Dollar Strafe im Glyphosat-Prozess festgehalten wurden. Drei Kläger und ehemalige Nutzer haben Monsanto verklagt und gewonnen. Bayer will jetzt natürlich in Widerspruch gehen. Die Rechtsabteilung ist sehr optimistisch, dass man diese Zahlung weiterhin abwenden kann. Jetzt muss man natürlich sagen, dass man bisher 9 der 13 Gerichtsverfahren gewonnen hat und auch, ich sag mal, sehr viele gute Gründe hat, auch diese Klage, ich sag mal, wieder in Revision auch ein bisschen abzumildern. Das ist gut möglich. Trotzdem tut das natürlich weiterhin weh. Und dann kam natürlich noch was ganz Wichtiges und viel Wichtigeres, wie ich finde, dazu, gerade auch langfristig. Und zwar Asundexian ist ein Wirkstoff oder ein Medikament, welches ja eigentlich gegen Vorhofflimmern und Herzinfarkt helfen sollte oder das Herzinfarktrisiko gering halten sollte. Und dieses Medikament scheint nun aus dem Portfolio zu fliegen, weil die Ergebnisse nicht die gewünschte Wirkung erzielt haben. Und damit muss man sagen, ist das der größte Hoffnungsträger laut Umsätzen, die Bayer hatte. Also sprich, der Wirkstoffkandidat mit dem höchsten Potenzial, der ist jetzt raus. Deswegen natürlich auch hier das Langzeittief auf 32 Euro je Aktie gefallen. Ich würde trotzdem sagen, kein Kauf weiterhin. 2027 laufen die Umsätze von Xeralto aus und aktuell hat man kein einziges Medikament, was das Ganze aufholen kann. Und wie gesagt, der größte Kandidat dafür ist jetzt quasi auch vom Tisch. Es tut weiterhin weh und ich sehe hier auch kein Licht an den Horizont. Selbst wenn die Rechtsklagen alle weg wären, ist man hier fundamental und auch, ich sag mal, operativ recht schwierig aufgestellt bei Bayer.
Es ist einfach Fakt. Also Analysten sagen auch, also richtige Experten sagen, Bayer hat nichts in der Pipeline. Die sind in ihrer Forschungspipeline, sind die so schwach aufgestellt. Da ist kein Hoffnungsschimmer im Moment da. Sie ächzen unter dieser Verschuldung. Die Marktkapitalisierung, kannst du gerade mal kurz gucken, wo sie ist?
Knapp 30, glaube ich.
Sie haben 40 Milliarden Schulden. Ja. 30 Milliarden Marktkapitalisierung. Du könntest ja jetzt sogar sagen, irgendwie, sie haben 60 Milliarden für Monsanto bezahlt.
64,
Entschuldigung. Ja, man könnte ja jetzt auch sagen, irgendwie, übernimm sie. Aber du kaufst doch nicht etwas mit einem Aufschlag und kaufst dir dann nochmal Schulden nochmal mit dazu.
Ja, man müsste 70 auf den Tisch legen. Ja.
Eigentlich müsste Bayer 10 Milliarden jemanden geben, damit er sie kauft. Für Umme. Ja, das ist, also, das ist eigentlich, weißt du was, ich werde mir eine Aktie kaufen, weil ich muss diese Hauptversammlung mir angucken.
Suchen wir die zusammen nächstes Jahr?
Können wir machen.
Aber nur wenn die Community sagt, das ist überhaupt interessant, weil wenn
doch, sie nicht zuhören. Doch, also ich sage, ich war zweimal da. Ist immer spannend. Das ist ein Schaulaufen.
Ich will auch nicht beworfen werden mit Eiern oder irgendwas.
Nee, du sitzt ja nicht da oben, außer du kaufst die ganze Bude. Ah, das ist dann kauf nicht drei Aktien.
Ich habe Angst vor den ganzen Schulden. Aber ja, was ja so lustig klingt, ist natürlich ziemlich traurig.
Es ist traurig, weil es mal auch das wertvollste Unternehmen in Deutschland war.
Ja, absolut. Und was hier passiert, ist schon sehr, sehr krass. Schwierig. Und ich muss sagen, ich möchte jetzt auch nicht der CEO sein, der nach wie vor hier natürlich schwierige Thematiken vor sich hat. Ich glaube auch nicht, dass er da so schnell das Ruder rumreißen kann.
Nein.
Das sieht alles nicht sehr gut aus. Ich bin gespannt, wo das noch hinführt. Und ich hoffe, das Beste für Bayer und natürlich auch alle, die investiert sind. Sehe aber hier aktuell wenig Hoffnung, muss ich ganz ehrlich sagen.
So, lieber Marcel, kennst du noch Herzblatt von früher?
Ja.
Jetzt ist nämlich die Stunde gekommen, bevor wir ins Thema einsteigen, unsere Spekulation der Woche abzuschließen.
Oha.
Was sagst du, welche dieser tollen Themen hat dir denn diese Woche gefallen, dass du dich für eine Spekulation entscheidest? Es ist ja jetzt zum Ende des Jahres, wird es ja immer schwieriger, die Dinge zu gewinnen.
Es muss ja was sein, was relativ
kurzfristig greift. Weil wir uns ja in drei Wochen hier irgendwo wiedersehen. Willst du anfangen, soll ich anfangen?
Fang du an.
Ich sage, die Aktie von Nvidia wird unter dem heutigen Kurs stehen.
Boah, das ist ja wenig spektakulär.
Ja, aber ich muss ja jetzt die sicheren Punkte mitnehmen.
Ja, aber das ist ja so wie morgen geht die Sonne auf, ne?
Okay, dann.
Davon gehe ich jetzt mal ganz stark aus. Schwierig.
Okay, willst du was härter? Nee, ich lasse mich
hier
noch reinquatschen.
Ich hätte schon ein bisschen mehr Mut erwartet.
Zock hier.
Ich hätte schon mehr Mut erwartet.
Okay, pass auf. Ich mach's doppelt. Zoom und Nvidia zusammen werden, ich hebel das jetzt, werden beide unter dem aktuellen Preis stehen.
Okay. Naja, ich lasse es zählen, auch wenn es auch das nicht so gewagt ist, wobei bei Zoom.
Siehst du? Aha, jetzt hebel du dich mal hier aus dem Spiel.
Ja.
Also, warte.
Ja, da hast du natürlich recht.
Nvidia und Zoom werden unter dem heutigen Kurs stehen. Also, ich werde dann erst mit dir aufnehmen an dem Tag, wenn sie beide drunter stehen. Also ruf ich dich an, muss ja jetzt schnell Weihnachtsfolge aufnehmen.
Jetzt geht's los, sagst du dann. Genau.
In Dollar, komm.
Ja, also ich würde sagen, die DIA-Aktie,
ja,
die rutscht nochmal auf die 345
Dollar. Na, das ist ja jetzt ganz schwach.
Naja, so schwach ist nicht.
Finde ich schon.
Naja.
Ich brauche was Härteres. Ich habe keine Ahnung, wo die gerade stehen.
Mhm, eben. Ja, ganz unmutig ist es nicht, aber ich glaube, es geht
Zoom,
in die Richtung.
Zoom brauche ich noch kurz und dann kommen wir zu deinem DIA.
Genau. Ja, also jede Woche gibt es hier eine Spekulation und wir möchten die natürlich dann am Ende des Jahres
auflösen. Es geht am Ende um ein Eis. Es gibt ja jetzt McDonald's Monopoly wieder. Mhm. Kann man ja sagen, weil wir ja investiert sind. Das Problem ist, man kann jetzt früher, habe gestern zu meiner Frau gesagt, komm, dieses Jahr kaufen wir mal bei eBay diese ganzen, aber jetzt geht alles nur noch digital.
Ja, richtig.
Alles nur,
ja,
weißt du, für was sowas verkauft wird? So ein Code? 2 Euro.
Tatsächlich, ja.
Ey, also du kaufst dir ein Menü, da sind drauf 3, 4. Mhm. Kannst du dein Menü, eigentlich kannst du umsonst jetzt bei Mc's essen.
Geil.
Ja. Außer du wirst gierig und sagst, ich will das Ding hier gewinnen.
Ja, ich habe stattdessen nochmal 100 Euro aufgestockt. Den Sparplan. Insofern passt.
So, ja. Deine Spekulation war, dir
genau,
wird,
die Aktie von dir wird bis zum Jahresende nochmal die 345 Dollar gesehen haben.
Bis Ende 2023 die 345 Dollar. Genau. Sehen.
Da ist eine Unterstützung und ich glaube, an dieser Stelle sind die Ersten, die da auch wieder zugreifen. Aber ich glaube, die Unterstützung wird schon nochmal greifen müssen und halten müssen. Also sprich, beansprucht wird dieser definitiv nochmal.
Jetzt kommen wir zu unserem Thema der Woche. Und ich freue mich, dass wir es geschafft haben. Die Strategie der Profis. Also es gibt einen Charlie Munger, Bill Ackman und Michael Barron wurden interviewt. Und man hat versucht herauszufinden, was sind die Gemeinsamkeiten, die sie alle in ihren Portfolios haben. Und 4 Stück gibt es. Marcel, Tipp Nummer 1, möchtest du ihn hören?
Gern.
Also, du solltest ein konzentriertes Portfolio haben. Wenn ihr langfristig erfolgreich sein wollt, gibt es eine ganz einfache Strategie. Ihr findet eine Handvoll großartiger Unternehmen, kauft Aktien und haltet sie. Das sagt Bill Ackman in diesem Interview und er sagt, auch ganz wichtig, diese Strategie wird nicht ausreichend geschätzt, um erfolgreich Geld zu verdienen. Was bedeutet das für Bill Ackman? Er hat insgesamt 40% seiner Pershing Square Holding in nur 2 Aktien investiert, Alphabet und Universal Music. Laut Morningstar, und das muss man ihm lassen, hat sein Fonds in den vergangenen 15 Jahren 99% aller vergleichbaren Fonds geschlagen. Was sagst du zu dieser Idee eines konzentrierten Portfolios und wie machst du es selber? Konzentrierst du dich oder bist du eher der Schrotflinten-Marcel?
Ja, der Schrotflinten-Marcel bin ich definitiv nicht, weil ich ja nicht in ETFs investiere.
Ach so,
also wenn ich in ETFs investiere, bin ich ja zwangsläufig Schrotflinten-Mensch, aber das ist auch nicht schlimm, weil das hat natürlich den Vorteil, dass man im Prinzip alles ein bisschen trifft, aber genau, auch, ich sag mal, das Risiko natürlich dann nicht zu treffen. Also das ist natürlich ein böses Beispiel jetzt oder auch ein böses Bild, was wir hier gerade verführen.
Dann machen wir es mit, kennst du das Computerspiel von früher, Worms?
Ja, dann von mir aus.
Da gab es auch die Schrotflinte.
Okay, dann, ja, okay, von mir aus. Jedenfalls hat das Vor- und Nachteile und ich sehe natürlich für jemanden, der nicht seinen ganzen Arbeitstag damit verbringt, an einem Börsen alles zu informieren, sehe ich es schon für sinnvoll, da, ich sag mal, breit zu fächern und für jemanden, der so wie Bill Ackman jeden Tag damit zu tun hat, der kann sich natürlich auch fokussieren, weil er, ich sag mal, da natürlich auch spezielle Expertenwissen und Co. nochmal tiefer reingeht. Insofern würde ich beides für richtig halten. Und natürlich, wenn man sagt, ich will outperformen, muss man sich mehr konzentrieren. Das ist klar. Ich hatte ja Anfang des Jahres schon ein relativ breites Depot und habe es schon etwas konzentrierter, aber trotzdem noch nicht auf nur zwei Unternehmen oder auch nicht nur auf acht, sondern natürlich noch auf viel, viel mehr, weil auch ich mich jetzt nicht mit so einer Hybris versehen bin, dass ich jetzt glaube, dass ich ja der absolute Anlegertyp bin. Ne? Deswegen immer schön in die Breite gehen.
Der Fondsmanager Barron, der zusammen mit seinem Vater Ron Barron den Barron's Partners Fonds verwaltet, der hat auch 99% aller Fonds geschlagen in den letzten 15 Jahren. Bei ihnen ist es so, 85% des Portfolios sind nur in 10 Aktien investiert. Die größte Position mit 41% ist Tesla.
Ui.
Interessant. Mhm. Munger, Partner von Warren Buffett bei der Berkshire Hathaway, der geht sogar noch einen Schritt weiter, aber der hat ja auch schon, ich glaube, der wird jetzt bald 100, also der hat ja so gefühlt alles erlebt.
Ja.
Der sagt, ich glaube, dass es in manchen Situationen für eine Familie oder eine Stiftung eine vernünftigere Entscheidung sein kann, zu 90% auf eine Aktie zu setzen.
Der alte Mann, was soll er sagen?
Ist top. Schreibt Munger in seinem Buch Poor Charlie's Almanac und fügte hinzu, in der Tat hoffe ich, dass die Mangas in etwa diesem Kurs folgen werden.
Uiuiui.
Eine Aktie.
Ja. Alles oder nichts. Ne?
Das würde ich nicht machen.
Nein.
Würde also, ich auch nicht machen. Das ist einfach richtig hart, oder?
Ja. Also es würde wahrscheinlich nicht mal Sinn machen, wenn man so tief drin ist wie Charlie Munger selber. Ja, aber gut, ich sag mal, er ist lebenserfahren. Wer da Lust hat, darauf zu hören, go for it.
Ich bin gespannt, ob die Mangas seinem Weg folgen oder seinem Ratschlag. Als nächstes, es gibt einen Zug, der immer fährt und dieser Zug heißt Qualität.
Das stimmt.
Und laut Munger zahlt es sich langfristig aus, auf stabile und hohe Gewinnmargen sich zu konzentrieren, wenn ein Unternehmen über einen Zeitraum von 40 Jahren eine Kapitalrendite von 6% erwirtschaftet und man die Aktie 40 Jahre lang hält, wird man langfristig nicht mehr als 6% Rendite erzielen, selbst wenn die Aktie ursprünglich mit einem großen Abschlag gekauft wurde. Wenn ein Unternehmen aber über 20 oder 30 Jahre eine Kapitalrendite von 18% erwirtschaftet, dann ist das ein verdammt gutes Ergebnis, auch wenn man scheinbar einen hohen Preis dafür bezahlt hat. Der Trick ist also, in bessere Unternehmen zu investieren als andere.
Mhm. Es klingt auch leichter, als es vielleicht ist.
Ja.
Also den Trick erstmal rauszufinden, welches Unternehmen besser ist als das andere.
Also mit der Kapitalrendite muss man ja wirklich sagen, also Gesamtkapitalrendite kann man sich angucken.
Das stimmt.
Da würden aber, glaube ich, viele auch vom Glauben abfallen, wo so die Gesamtkapitalrendite von manchen Unternehmen einfach auch liegt. Also man findet nicht viele mit hohen zweistelligen Gesamtkapitalrenditen, ja. Das muss man, also wenn man dem Ganzen folgt, hat man natürlich ein sehr, sehr konzentriertes Portfolio.
Ja, absolut.
Anders kann man das nicht sagen.
Es sagt auch keiner, dass man nicht die echten, naja, ich sag mal die...
Die Superchamps.
Ja, ja, dass man die picken kann aus, ne? Das ist ja genau. Auch nicht ganz schlechter, die Dauerläufer und auch die hochmargischen Unternehmen einzusammeln.
Drittens. Das ist, glaube ich, für uns Aktionäre relativ schwierig, für uns Kleinanleger. Kauft Aktien von Unternehmen, die gut geführt werden. Ein Faktor, der ein Unternehmen zu einem Qualitätsunternehmen macht, ist das Management, sagt Barron. Und was macht er? Er telefoniert regelmäßig mit den Managern von den Unternehmen, in die er investiert ist.
Machen wir nicht, ne?
Die er besitzt. Nein, aber die würden auch bei uns, glaube ich, nicht rangehen.
Ja, das ist es.
Und er versucht, das unabhängig zu überprüfen, was sie ihm sagen. Ja, also, ich glaube, das ist schwierig.
Ja.
Das ist, da kann man vielleicht noch den Annual Report lesen, die Investoren-Calls sich anhören, aber mehr also,
und man
ist
hat
da
natürlich
auch nicht drin.
Ein Gefühl für, also wenn wir zum Beispiel sagen, okay, guck mal, wie schnell Microsofts Nadella sofort reagiert hat, da, also die Kuh vom Eis geholt haben bei OpenAI und jetzt im Prinzip auch eine Lösung gefunden hat. Oder von mir aus auch Huang von Nvidia. Das sieht man natürlich, das Management läuft und ist natürlich ein super Management. Aber wie oft kann man das einschätzen bei kleineren Unternehmen, die jetzt nicht die jeden Tag in den Medien sind? Ja, das ist natürlich schwierig, ja.
Und Punkt Nummer 4, kauft Aktien mit Wettbewerbsvorteil. Eine weitere Möglichkeit für ein Unternehmen, über Jahre hinweg konstante Gewinne zu erzielen, ist der Aufbau eines Wettbewerbsvorteils, also eines Burggrabens. Barron und Munger sagten, dass man die Wettbewerbsvorteile eines Unternehmens nur verstehen könnte, wenn man seine Produkte und den Markt kenne und wisse, was andere Unternehmen nicht in der Lage sein werden, diesen Vorteil einzuholen. Ja, also ich glaube, das beste Beispiel ist so Coca-Cola und Pepsi. Wir beide würden ja jetzt nicht auf die Idee kommen, hier eine Cola-Alternative auf den Markt zu schmeißen und zu sagen, wir werden genauso groß und erfolgreich. Oder? Du überlegst.
Tatsächlich gibt es einige Beispiele, für die auch einiges am Markt abgegraben haben. Aber da würde ich jetzt gar nicht so, das würde ich jetzt als Beispiel gar nicht so heranziehen,
okay, weil es eine Geschmackssache ist. Okay, hast du ein anderes Beispiel?
Ja, also es klingt jetzt vielleicht doof, aber tatsächlich Tesla ist für mich ein besseres Beispiel, weil aktuell sehe ich nicht, dass da irgendeiner annähernd an diese Software rankommt, weil das die Erkenntnis ja letzten Endes auch von Renault mittlerweile ist. Ne? Das
für
ist
mich ist auch Microsoft ein Beispiel.
Microsoft ein Beispiel auf Hinblick des, ja, ich glaube nicht zum Beispiel, aber vielleicht des Ganzen.
Des Ganzen, was sie bieten.
Ja, okay, von mir aus.
Bill Ackman hat ein Beispiel, was er nennt, nämlich Alphabet.
Ja.
Er sagt, Alphabet ist im Bereich der künstlichen Intelligenz, haben sie einen Wettbewerbsvorteil, der noch nicht so erkannt wird. Dazu gehören die Daten, die das Unternehmen aus seiner Suchmaschine und seinen Gmail-Produkten gewinnen kann, sowie die vorhandene Cloud-Infrastruktur. Interessant. Also, fassen wir nochmal zusammen.
Also Burggraben am Ende, ne? Findet den Burggraben und umso größer der ist, desto besser.
Konzentriertes Portfolio, Qualität kaufen, tolles Management.
Und Burggraben.
Und ein Burggraben. Es ist eigentlich viel zu einfach.
Super einfach, Mensch, ne? Dann würde ich sagen, lass uns umstrukturieren,
dann
alle vier Punkte abhaken und dann haben wir exakt das, was wir brauchen.
Kommen wir zur Aktie der Woche?
Ja, wurde wieder abgestimmt auf Instagram und da gab es ja einige tolle Vorschläge wieder aus der Community und dann wurde abgestimmt und tatsächlich ist es eine Aktie geworden, mit der wir beide nicht gerechnet hätten.
Genau, Königliche Ahold de Halsey.
Oh, dein Niederländisch ist aber fantastisch.
Guten Tag.
Ja.
Die Aktie hat in den letzten 10 Jahren 5,65% im Schnitt pro Jahr gemacht, 1990, 1.000 Euro investiert, 5.781 Euro wären rausgekommen und mich würde interessieren, warum ihr sie gekauft habt, also hier abgestimmt habt, eingesendet habt, schreibt uns das gerne nochmal in die Kommentare. Ich kenne sie aus den Niederlanden, da betreiben sie Albert Heijn. Das ist auch so ein Laden, wo ich immer meinen Heineken kaufe.
Also sprich ein Supermarkt.
Genau.
Ein kleiner Supermarkt, das ist eher so wie so ein Discounter oder...
Discounter mit Supermarkt-Feeling so ein bisschen.
Also ein größerer Aldi oder?
Nee, nicht, nee, eher kompakter. Also eher so ein Convenience-Store.
Okay.
Aber eigentlich ganz cool. Ja, gibt auch so ein bisschen Essen und dies und das.
Okay, spannend.
Also und jetzt gibt es natürlich auch noch die Ankündigung, dass man Profi aus Rumänien, aus Rumänien kaufen will für 1,3 Milliarden Euro. Und Profi ist ein führender Lebensmittelhändler, Einzelhändler, der betreibt dort 1654 Geschäfte. Ahold hat schon 969, also die sollen dann kombiniert werden. Das könnte natürlich dem ganzen Thema nochmal beim Umsatz und auch beim Gewinn größere Einkaufsmacht natürlich. Interessanter Markt vielleicht auch der rumänische Markt, bestimmt auch ein Wachstumsmarkt.
Ja.
Warum nicht? Ja, die Aktie ist nicht teuer.
Das stimmt.
3,7% KGV, 3 Dividendenrendite plus ein KGV von 10,3 und ein KUV von 0,29. Also ich weiß nicht, was man jetzt hier groß schief machen kann, wenn man langfristig einsteigt, aber ich würde jetzt auch nicht zu große Renditen erwarten.
Ja, also erstmal, wer das Unternehmen jetzt noch nicht ganz verstanden, wer das ist, also Ahold, sprich AHOG eingeben, das ist nämlich das der Börsenticker. Damit kann man zumindest die Aktie schon mal finden, AHOG. Dann muss ich sagen, kenne ich natürlich praktisch dieses Unternehmen nicht, was mich so ein bisschen fernhält, wenn ich das Geschäftsmodell zwar einschätzen kann, weil ich weiß, wo sie drin sind, muss ich sagen, fehlt mir so ein bisschen der Bezug zu dieser Aktie. Kann aber verstehen, warum sie heute hier mit dabei ist und zur Aktie der Woche gewählt wurde, weil diese Aktie schon seit Wochen unter Druck ist und schon ganz schön runtergekommen ist innerhalb eines intakten Aufwärtstrends. Und da ist jetzt ein Tief gebildet worden, welches noch höher liegt als das alte Tief, ohne Frage. Aber die Trendlinie kommt immer näher. Das heißt, theoretisch ist noch Platz bis etwa 25 Euro und dort könnte man durchaus auch mal eine Position eröffnen, wenn man sagt, ich bin überzeugt. Also wer hier dabei sein möchte, hätte jetzt so nach und nach die Chance dazu, hat, wie du schon sagst, eine hohe Dividendenrendite und eigentlich auch ein robustes Geschäftsmodell. Da steht nichts entgegen. Seit, muss sagen, 2010 etwa oder 2011 ist diese Aktie intakt in einem Aufwärtstrend. Hat sich gut entwickelt. Warum nicht? Go for it.
Dann ist jetzt meine Frage an dich.
Ja.
Bei welcher Aktie sagst du denn diese Woche? Go for it.
Ja.
Ah, stopp.
Ah, was?
Wir ziehen erst noch den Gewinner des Gewinnspiels der Novo Nordisk Aktie. Ja. Bam. 10 Sekunden wird es ungefähr dauern. 149 TeilnehmerInnen sind dabei. Und er sieht es hier schon. Dario KT, also D-A-R-I-0-Q-T. Hat abgestimmt. Und Ehre, nur. Ausrufezeichen.
Ehre.
Also, lieber Ehrenmann.
Ehrenmann,
super. Meld dich bei uns. Du hast Zeit bis nächste Woche. Wann nehmen wir nächste Woche auf, lieber Marcel?
Ja, genau. Wahrscheinlich Freitag wird das ganze Thema dann spannend darüber.
Zum Depotrückblick. Bis zum 1. Dezember. Wann nehmen wir auf? Donnerstag oder Freitag?
Freitag.
Nee, Freitag machen wir Glühweinparty.
Stimmt.
Donnerstag.
Vorher. Ja, keine Ahnung. Können wir nochmal drüber sprechen? Ist, glaube ich, auch.
Also melde dich, okay, wir machen es so. Bis zum 29. Nein, bis zum 29.
Okay.
Bis zum 29. hast du Zeit, bis 18 Uhr dich zu melden. Da hat auch noch der Opa Achim Geburtstag an dem Tag.
Na dann.
Also können auch beide gewinnen. Okay. Ja? So, jetzt aber. Deine Investmentidee der Woche.
Genau, ist tatsächlich Super Microcomputer. Und nach den Quartalszahlen von Nvidia würde ich sagen, ist hier ein echtes oder ein Impuls sehr naheliegend. Ganz einfach, die Rechenzentren sind stärker gelaufen. Wir haben es gehört heute eingangs schon. Und ich glaube, das ist einfach genau das, was Supermicrocomputer nach wie vor macht. Die ganzen Teile, egal von wem, sie sind ja da breit auch gestreut in Sachen ihrer Produkte. Rechenzentren werden offensichtlich weiterhin gebaut. Und ich glaube, da wird Supermicrocomputer einen schönen Impuls erfahren in den nächsten Wochen. Und wenn es so zum Ausbruch kommt, ist die Trendfortsetzung schon sehr nah dran. Disclaimer-Hinweis, ich bin investiert und muss auch auf das erhöhte Risiko mit hinweisen. Wer es stark wächst, kann auch stark einbrechen. Keine Frage.
Meine Investmentidee diese Woche ist deine Spekulation von letzter Woche, nämlich die Aktie von Air Products and Chemicals. Industriegase und ja, aus den USA mit einem Börsenwert von 60 Milliarden Dollar. Und ich finde, sie fallen so auf die faire Wertlinie im Moment. Also sie könnten vom KGV her aktuell fair bewertet sein. Da muss man tatsächlich sagen, sie haben ein Gewinnwachstum zwischen 2017 bis 2026, was die Analysten sehen, im Schnitt von 11,36%. Sie haben sämtliche zyklischen Sparten alle rausgehauen. Ja, sie haben zwischen 2008 und 2022 kein Umsatzwachstum aufgrund der ganzen Spartenverkäufe gehabt. Aber sie haben die EBIT-Marge deutlich verbessert. Das muss man auch einfach dazu sagen, nämlich die EBIT-Marge war mal bei 13% und jetzt sind wir bei 27%. Und der Earnings per Share ist dadurch allein organisch um knapp 7% pro Jahr gewachsen. Ich glaube, man kann sich jetzt ganz entspannt auf das Wachstum konzentrieren vom Kerngeschäft. Und sie sind für ein amerikanisches Unternehmen super defensiv finanziert. Sie haben kein Goodwill, sie haben kaum Aktienrückkäufe, Buchwert von gerade mal 4. Und ich habe es vorhin schon angesagt, warum denn nicht mal jetzt wirklich spinnen und sagen, das ist ein so robustes Geschäftsmodell und Warren Buffett hat richtig Kohle. Der liebt robuste Geschäftsmodelle und er könnte locker sich dieses Unternehmen mit seiner Cash-Position einfach einverleiben und mit seiner Berkshire Hathaway Energy zusammenpassen, also fusionieren. Dazu kommt noch Air Products, hat 10% der Aktien selber auch im Bestand. Ich glaube, ich werde hier, wenn Buffett nicht werde ich hier sehr, sehr viel Spaß haben. Und einen schönen Dividendenwachstumswert. Die Umsätze sollen zulegen, die Gewinne sollen auch alle so im Gleichschritt alle laufen. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, wenn man hier noch die Maschinerie der Aktienrückkäufe irgendwann mal anschmeißt. Ja. Selbst wenn sie sagen, sie machen 6 Milliarden Aktienrückkauf, dann kaufen sie 10% der Aktien zurück.
Ja,
also stimmt. Hier gibt es viel Potenzial und sie haben ja schon, das darf man nicht vergessen, 10% der eigenen Aktien im Bestand. Das heißt, sie könnten einfach sagen, wenn sie die vernichten, können sie schon automatisch Financial Engineering betreiben und ja, die Gewinne, die Dividende, alles um 10% erhöhen. Aber das tut ja auch keine Not. Sie sind einfach sehr solide finanziert. Ich glaube, es wird meinem Depot hier nochmal langfristig schön, ja, eine Robustheit zu der verhelfen. Und in den letzten 10 Jahren ging es 170% nach oben. Wenn das in 10 Jahren wieder passiert, bin ich sehr zufrieden.
Genau, währenddessen auch Air Liquide und Linde natürlich auch sehr gut laufen. Und genau. Ich sag mal, Glückwunsch an die Community, denn dadurch war sie letzte Woche die Aktie der Woche und jetzt hast du sogar schon im Depot. Ja? Also man könnte sagen, auch dank der Aufmerksamkeitmachung der Community
genau. Hat
Philipp jetzt ein neues Investment gefunden.
Ich freue mich sehr.
Quartalszahlen gibt es auch nächste Woche wieder und zwar gibt es am Montag die Zahlen von Zscaler, der letzte, glaube ich, aus dem Bereich der Cybersecurity-Geschichte. Dann gibt es Zahlen am Dienstag Intuit, Workday und CrowdStrike, also sprich CrowdStrike dann der letzte. Naja, auf jeden Fall können die ganzen Techies die Woche dann auch, also Prosus wird mit berichten, es wird Zahlen geben von Synopsys und Snowflake, auch Okta wird berichten, Pure Storage. Dann gibt es am Donnerstag noch Zahlen von Kroger, aber auch Salesforce wird nochmal die Zahlen offenlegen, Marvel Technologies, UiPath und am Abend noch die National Bank und dann, denke ich, ist soweit alles durch.
Nächste Woche gibt es Dividenden am Montag von Mowi, dann Masco, am Dienstag Equinor, Paychex wird bezahlt, Pernod Ricard, DR Horton, am Mittwoch Vulcan Materials, am Donnerstag TJX, UPS, MSCI, Cognizant, Cotera, Conagra Brands wird noch bezahlen, Applied Industrial Technologies und am Freitag Wells Fargo, Intel, ConocoPhillips, Zoetis, Honeywell, Visa, Kala, Affleck, Phillips 66, Parker, Hennefine, Ford, American Water Works, Church & Dwight. Also hier ist eigentlich auch mit Kroger für jeden was mit dabei. Nächste Woche Depotrückblick. Es wird super spannend. Ich freue mich total drauf. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt den Deckel drauf. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gegähnt. Und dann wünschen wir euch eine schöne Restwoche. Und dann gibt es eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir sind deine Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tu uns einen Gefallen und bitte bleib dabei bei deinen Aktienbuddies von FOI. Ciao.
Ciao.